herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Parrot FM
News.
Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei den Parrot FM News. Heute ist der 31. Mai 2012 und mit mir sind Michael Kreger. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Und auch mit dabei Thomas Bruderer. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Wir fangen wieder mit den News aus aller Piratenwelt an. Da ist morgen einiges passiert und zwar ist bei der Piratenpartei Deutschland der Pressesprecher zurückgetreten.
Wird zurückgetreten sein.
Richtig. Und da gibt's einen Blogpost vom stellvertretenden Pressesprecher, der direkt mit zurückgetreten ist. Thomas, du hast das gelesen.
Ja, ich war heute Nachmittag oder morgen Nachmittag sehr, sehr überrascht, als ich das plötzlich über den Twitter-Stream mitgekriegt habe. Ich folge vor allem Alex Lessmann direkt und habe dann eben mitgekriegt, dass er zurückgetreten ist, weil Christoph Lang auch zurückgetreten ist. Also beide sind heute zurückgetreten. Und zwar nach der Begründung von Christoph Lang, hauptsächlich wegen Überlastung.
Könnte uns das auch passieren?
Also wir fühlen uns ja alle auch immer ein bisschen belastet mit unserer Arbeit, einfach weil es Zeit braucht, das ist klar. Aber im Verhältnis zu den Deutschen ist natürlich bei uns die Arbeit im Normalfall wesentlich weniger. Vor allem die Arbeit mit der Presse braucht bei uns wesentlich weniger Zeit. Wir haben nicht so viele Medien und die interessieren sich auch nicht immer so stark für uns. Von dem her ist es ganz klar, dass die Deutschen da ein wesentlich größeres Problem haben. Das heißt, die brauchen eine Professionalisierung von ihrem Team. Das haben sie auch schon ein bisschen angefangen. Der neueste Zuzug der Pressesprecher in Deutschland wird deshalb auch als allererste bezahlt und sie kriegt, glaube ich, 600 Euro im Monat. Die anderen beiden Pressesprecher machen das aber nach wie vor vollständig ohne Vergütung. Das heißt, ist natürlich sehr belastend, wenn man dann eben noch arbeiten muss.
Also das muss man sich vorstellen. In Deutschland eine 5%-Partei, die Pressearbeit wird in der Freizeit gemacht. Also das ist schon eine massive Überlastung. Also das wundert mich nicht, dass diese Leute Burnout am laufenden Band haben.
Mich verwundert es auch nicht, zumal ich das ja auch schon erlebt habe. Thomas kennt es mittlerweile auch. Aber ich bin echt froh, dass ich nicht Pressesprecher der Piratenpartei Deutschland bin.
Döni, du hattest das ja während der WikiLeaks-Affäre irgendwie vor 1,5 Jahren. Also da hattet ihr ja wirklich Presseanfragen im Minutentakt. Wie lange kann man das durchhalten?
Wenn man den ganzen Tag belagert wird, da kann man einfach irgendwann nicht mehr. Man weiß aber gleichzeitig, wenn man jetzt nicht mehr antwortet, dann schreiben die irgendwas und dann ist es eigentlich noch schlimmer, weil dann noch mehr anrufen und es noch länger dauert. Also es ist echt eine Zwickmühle. Und das Wochenende darauf war das erste Wochenende, ich glaube, in meinem Leben, wo ich freiwillig und sehr gerne ins Thermalbad gegangen bin, das Handy ausgeschaltet habe und einfach eine Stunde lang Ruhe genossen habe.
Also gibst du das als Rat den Pressesprechern, sie müssen mal ausspannen?
Auf jeden Fall. Es hat bei mir Wunder gewirkt. Ich war darauf schon wieder viel fitter. Aber als es durch war, und das zog sich ja wirklich über eine Woche hin, als es durch war, ich brauchte da mehrere Wochen, um das wirklich zu verdauen und mich dann wieder fit zu fühlen.
Tja, also der Vorstand der Piratenpartei Deutschland hat auch bereits reagiert und auch erkannt, dass die Belastung wohl etwas zu hoch war. Das Team, das bis jetzt aus 3 Leuten bestanden hat, wollen sie jetzt auf 5 Mann vergrößern.
Professionalisieren. Ich glaube, das ist wirklich das Stichwort. Also es gehört nicht nur dazu, dass mehr Leute da mitarbeiten, sondern auch Leute, die diesem Druck standhalten können. Und das setzt einen gewissen Typus Mensch voraus, der eben mit Medien, mit diesem Druck umgehen kann, der eine professionelle Haltung hat. Ich glaube, da müssen wir auch uns ein Beispiel nehmen. Dass wir professionalisieren, ist nicht im Sinne von Geld verdienen, aber professionalisieren im Sinne von einer professionellen Haltung gegenüber dieser Tätigkeit. Seht ihr da irgendwelche Möglichkeiten, wie wir da etwas lernen können?
Also ich sehe das natürlich ganz klar auch so. Das hat auch bereits begonnen. Wir merken das bei den Leuten, die wir für die AGs rekrutieren, dass wird heute schon wesentlich mehr verlangt, als wir das am Anfang getan haben. Einfach weil wir wissen, dass diese Jobs anstrengend sind und auch wenn man es nur als Hobby betreibt, eine gewisse Erwartungshaltung von unserer Basis, von den Wählern, von den Medien, denen ist es egal, ob wir da 15 Jahre Erfahrung haben oder ob wir gerade in den Pool geschmissen wurden, die gehen auf uns genauso los wie auf andere Parteien. Und das heißt, wir können uns eigentlich nicht erlauben, Amateure zu sein.
Ich denke, wir haben auch schon damit begonnen, das zu bessern, weil ich meine, wir wollen jetzt auch die Anfragen von den Medien ja direkt über die Mediastelle kanalisieren, dass möglichst keine Medienanfragen direkt an einzelne Personen gehen, wie zum Beispiel den Präsidenten Thomas, einfach weil die Frage, was die Piraten zum Beispiel im Programm stehen haben, das kann jetzt wirklich auch wer anderes beantworten als Thomas. Und da muss man dann schon priorisieren und sagen, okay, wenn es vielleicht um ein Porträt geht der Partei, dann ist der Präsident der Richtige. Bei anderen kleineren Anfragen kann das ich machen oder sonst wer.
Ein weiterer Aspekt ist Medientraining. Dass wir lernen, mit Medien umzugehen, wie man Interviews gibt, wie man Fragen beantwortet. Wenn man kritisch hinterfragt wird, wie man reagiert. Haben wir da auch etwas in der Pipeline?
Das ist sehr wichtig und es ist insbesondere umso wichtiger, als dass wir jetzt viele neue Sektionen haben, viele neue Piraten, die in einem Vorstand sind und die natürlich jetzt auch immer mehr und vermehrt von Medien angefragt werden, die auf einmal in der Situation sind, okay, jetzt ist eine Kamera vor mir oder okay, jetzt ist ein Journalist, der will Fragen, der stellt Fragen und will antworten und zwar sofort. Und das muss man natürlich schon mal geübt haben, um da nicht direkt zu schlagen und einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Es ist nicht schwierig, aber man muss es üben. Und deswegen habe ich auch geschaut, dass Thomas Hämmerli an der nächsten PV ist. Er ist ehemaliger Mitarbeiter bei SRG, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat viel Medienerfahrung und ist selber auch noch Dokumentarfilmer. Und er wird Sonntagnachmittag am 10. Juni ein Medientraining für uns veranstalten, wo wir das eben üben können, wo er uns Tipps gibt und wo wir danach bestimmt besser auftreten als vorher.
Wenn wir gerade von Auftreten sprechen, denkt ihr, dass das, was wir mit Podcast machen, uns etwas bringt beim Auftreten vor Medien? Also Thomas und Döni, habt ihr das Gefühl, dass ihr im Podcast zu sprechen euch etwas bringt, Erfahrung bringt?
Ich, ja.
Ich denke schon, dass es etwas bringt, aber ein bisschen mehr Feedback würde uns natürlich noch mehr bringen, wenn wir auch tatsächlich die Außensicht mehr hören würden, wenn wir unsere Auftritte auch mal von außen betrachten können. Das würde natürlich noch viel mehr bringen.
Thomas, hast du natürlich gerade gemerkt, auf was ich anspiele. Also liebe Hörer, gebt uns ein Feedback. Und wenn ihr auch ein bisschen Medientraining haben wollt, dann kommt doch auch in den Podcast und macht mit.
Wir sind auch ganz nett und stellen nicht die bösen Fragen. Döni, wie war es, eine Partei voll von Piraten anzuführen?
Cool. Worauf willst du hinaus?
Das war jetzt eine der fiesen Fragen, die wir hier stellen.
Ach so, es war genial. Die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die war einmalig und ich denke, es ist sicher spannend, die Politik zu sehen, mal von einem anderen Blickwinkel, man ist mal dabei, man sieht nicht nur, was in der Zeitung gesagt wird, sondern man macht mit, man macht selber Beiträge, die in der Zeitung kommen, man hat mit den anderen Politikern zu tun, man hat sich vielleicht auch schon mal gesehen und das ist hochspannend. Ich würde es jedem empfehlen.
Das ist also eine typische Antwort, die sich Döni jetzt antrainiert hat bei nicht gerade tiefgreifenden Fragen eines Journalisten.
Tja, da muss man durch, auch die Journalisten stellen manchmal nicht so sinnvolle Fragen.
Man kann natürlich nicht so sinnvolle Fragen so beantworten, als ob die Frage sinnvoller gestellt worden wäre. Aber ich würde sagen, kommt ans Medientraining, da lernt ihr sowas.
10. Juni, Aarau, alle kommen.
Aber bevor wir zum Sommerkongress kommen, will ich noch auf die PPEU eingehen, weil die ist auch beim Themenbereich Piratenwelt. Und da gibt's auch News, Thomas.
Ja, die treffen sich im Moment regelmäßig und zwar zweimal pro Woche. Einmal, um inhaltlich zu diskutieren und einmal, um mögliche Statuten zu diskutieren. Da treffen sich Piraten aus allen europäischen Ländern. Auch wir sind meistens mit ein oder zwei Personen vertreten und wir diskutieren da, wie wir ein gemeinsames Programm machen könnten und wie die Statuten aussehen sollten. Das Ziel ist, eine Piratenpartei Europa bis im Herbst zu gründen. Und wir haben ja den Piraten-Sommerkongress bereits einmal erwähnt. Was ist da mit PPEU, Döni?
Ja, wir haben die PPU am Sommerkongress vom 9. und 10. Juni. Sie werden ja am 10. Juni sogar einen Blog haben, wo offiziell vorgesehen ist, dass da Besprechungen stattfinden. Wir sind so gesehen jetzt auch schon beim Themenblock Sommerkongress. Ich habe da aber direkt eine Frage. Thomas, ist schon klar, ob es da bestimmte Themen gibt, die schon konkret besprochen werden, oder gibt es sogar schon Beschlüsse, die konkret sind?
Am Sommerkongress gibt es auch inhaltliche Themen, die schon fixfertig ausgearbeitet sind, da insbesondere das EU-Papier. Ja, die Piraten haben ein EU-Papier ausgearbeitet, in dem sie erklären, wie wir zur EU stehen. Also da wird's ganz interessant. Das wird auch sicher viel Diskussion geben und wir werden europäische Piraten dabei haben. Also das wird ein ganzer Themenblock.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf diesen Kongress, auch hinsichtlich der internationalen Gäste. Jetzt haben wir auch noch Moira Brülisauer hier, die gerne auch noch etwas zu diesem Kongress sagen würde.
Guten Abend. Also, zum Piraten-Sommerkongress. Das Programm ist inzwischen auch veröffentlicht und auf der Aargauer Seite schön verlinkt. Dann, wir haben wirklich ein breites Programm. Die Piratenpartei Europa wird auch vorgestellt, direkt vor dem Papier zu den Positionsrichtlinien zur Europapolitik. Das heißt, auch schon am Samstag ist die PPU ein Thema. Die Piratensammlung an für sich ist wieder sehr spannend, auch recht vielfältig. Wir haben auch noch Ergänzungswahlen. Da dürfen sich auch noch jede Menge Kandidaten für die GPK melden. Dann haben wir noch einige Statutenänderungen. Und am Sonntag haben wir dann ein breites Programm, das sich wirklich eigentlich an jedermann richtet. Also es gibt keinen Grund, da nicht zu kommen. Ganz egal, ob man jetzt endlich mal kapieren möchte, wie man ein Ticket im Redmine erstellt oder ob man das ominöse LaTeX mal kennenlernen möchte. Oder ob man lieber in der Open Space über inhaltliche Themen jeder Art reden möchte. Das alles wird in dem Tag geboten. Das Medientraining wurde eben auch schon erwähnt. Das ist sicher der Runner und auch einer der besten Programmpunkte, die wir zu bieten haben. Und von dem her kommt ein Piraten-Sommerkongress. Für Verpflegung ist gesorgt und wer in der Halle übernachten will, darf das selbstverständlich. Und bitte meldet euch an.
Ich habe da direkt eine Frage. Open Space, das kennt wohl nicht jeder, der zuhört. Was ist eine Open Space?
Also ich versuche das Open Space kurz in Worte zu fassen. Das Open Space ist eigentlich so, Leute können Themen einbringen, dann werden diese Themen auf Timeslots verteilt und dann können sich diejenigen Personen, die sich zu dem Thema unterhalten möchten, zusammensetzen, diskutieren und halten ihre Ergebnisse dann auch schriftlich grob fest. Und am Ende der Open Space werden dann die ganzen Ergebnisse noch einmal im Plenum vorgestellt, sodass man einen Überblick bekommt, was da alles gelaufen ist. Und diese Open Space eignet sich dann auch sicher dafür, dass Personen, die sich für ähnliche Themen interessieren, finden und dann auch inhaltlich daran über längere Zeit weiterarbeiten können und sollen.
Also eine sehr spannende Angelegenheit. Man kann damit machen, wo man will. Man kann darüber reden, wo man will. Und wenn man dann nicht mehr will, dann kann man einfach zum nächsten Thema übergehen. Ich finde das Konzept auch recht interessant. Ich habe selber an der PPI-Konferenz in Friedrichshafen mal an so einer Open Space teilgenommen und ich war direkt begeistert. Wie hast du das empfunden, Thomas?
Ja, ich fand es in Friedrichshafen ja auch sehr gut. Wir haben es dann ja auch bereits einmal kopiert in Lausanne. Da gab es auch sehr interessante Diskussionen und eines der Ergebnisse, das daraus dann ja auch tatsächlich umgesetzt wurde, ist der Vorstand. Also die neue Struktur des Vorstandes wurde da zum ersten Mal diskutiert, dass man da was ändern sollte, damit man auch die Romandie besser einbeziehen kann. Und ich denke, das hat sich sehr gelohnt und hat auch tatsächlich ein Ergebnis herausgebracht.
Für alle, die hinkommen wollen, also nochmal, es ist in der Auenhalle in Aarau am 9. und 10. Juni. Das haben wir jetzt oft genug gesagt. Kommt vorbei und seid unbedingt dabei. Wir bleiben in Aarau, beziehungsweise im Kanton Aargau, weil da sind auch noch Kantonsratswahlen.
Ja, und wir haben gehört, dass es da schon Medienaufmerksamkeit für die Piraten gibt. Nicht wahr, Michael?
Ja, vor einiger Zeit hat die Aargauer Zeitung einen Artikel geschrieben zu den kommenden Kantonsratswahlen. Und da haben sie eben gesagt, ja, die Kantonsratswahlen werden dieses Jahr spannend, weil einige neue Parteien, unter anderem eben die Piratenpartei, nun antreten. Und dass das eben nicht abzuschätzen ist, wie das Ganze ausgehen wird. Auch im Hinblick natürlich auf Deutschland. Die Medien geben uns natürlich, uns Piraten in der Schweiz, tendenziell nicht so gewaltig große Chancen, aber sie wollen es auch nicht komplett irgendwie verpassen, wenn da plötzlich die Post abgeht. Und da hoffen wir natürlich drauf. Wir haben keine großen Mittel, wir können uns keine großen Sprünge leisten. Aber was wir tun können, ist natürlich eine Dynamik entwickeln. Also dass in den Medien plötzlich über Piraten gesprochen wird, dass Piraten auf der Straße gesehen werden, Interesse entsteht, Eigendynamik. Und plötzlich kann die ganze Situation drehen. Also eben, wir können oder wir dürfen keine Wahlen verpassen. Wir müssen überall, wo es nur irgendwie geht, mitmachen und einfach hoffen, dass wir irgendwann den Drive bekommen, den unsere deutschen Freunde bekommen haben.
Bei den Nationalratswahlen hatten wir auch Glück, dass einen Monat vor den Wahlen in Berlin der Sprung ins Landesparlament geklappt hat. Und da haben wir es ja schon ein Stück weit bemerkt. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Aber da ist es ja auch passiert. Da sind Menschen auf der Straße gekommen und haben uns Flyer aus den Händen gerissen, um zu verstehen, was die Piraten sind und was die wollen. Und das habe ich sehr cool gefunden.
Also wir hoffen natürlich sehr, dass es erfolgreich wird. Die Sektion Aargau hat da ein bisschen Sorge. Das Problem ist, dass für die Kantonsratswahlen diesmal eine Hürde gibt. Und zwar ist das entweder mindestens 5% in einem Wahlkreis oder 3% über den gesamten Kanton hinweg. Also wir müssten uns vom Nationalratsergebnis doch noch ganz schön gewaltig steigern, um diese Hürden zu überspringen, aber kämpfen werden wir trotzdem und die Sektion Aargau hat auch zugesagt, dass sie antreten wird.
Ich denke, wir dürfen hier nicht allzu pessimistisch sein, also ein bisschen Optimismus ist da schon angebracht, weil im Gegensatz zu den Nationalratswahlen hat sich die Piratenpartei in Deutschland inzwischen, man könnte den fast etabliert sagen, und die Konsequenz ist, die Piraten sind jetzt ein bekannter Faktor. Im Gegensatz zu den Nationalratswahlen, damals hatten wir eigentlich keine Medienaufmerksamkeit. Also die Medien haben sich vielleicht ein, zwei Artikel für uns interessiert, im Gegensatz zu den Tausenden, zu den anderen Parteien. Also es war wirklich ein Verhältnis von 1 zu mehreren Tausend. Und das hat sich nun hoffentlich geändert. Also ich rechne damit, dass wir das Resultat, das wir einfahren bei den nächsten Wahlen, deutlich steigern können. Ob es dann tatsächlich für einen Sitz reicht, ist natürlich eine andere Frage. Ob wir für den Parlamentsbetrieb schon bereit sind, ebenso. Aber trotzdem, wir müssen mitmachen und wir müssen ja Piraten sein. Wir müssen uns trauen, den anderen Parteien ein bisschen Angst zu machen.
Arr! Ich habe da direkt eine Frage. In Basel wollten die doch den anderen auch mal Angst machen. Wie steht es denn um diesen Plan?
Auch in Basel werden die Basler Piraten antreten. Das ist auch bereits zugesagt und die haben auch bereits Pläne geschmiedet. Also da geht's wirklich darum, auch Sitze zu kriegen.
Ich glaube, Basel ist natürlich auch ein prädestinierter Ort zum Erfolg haben, weil Basel ist wahrscheinlich das Berlin der Schweiz.
Gut möglich. Wir haben ja bei den Nationalratswahlen sehr gut abgeschnitten da im Vergleich und ich hoffe auch, dass das Resultat da noch, was brauchen wir, verdoppelt werden kann. Da sind wir dann drin.
Ja, ich glaube, 4% würden reichen, aber ich glaube, auch da gilt eine 5%-Hürde in einem Kreis. Also in einem Kreis müssten wir oben ausschwingen. Und ich glaube, wenn wir in einem Kreis oben ausschwingen würden, dann wäre der Sitz sicher, mehr oder weniger.
Das wäre doch genial. Ganz grundsätzlich, die Infos, die wir hier geben, auch zum Sommerkongress und der Link zu den Zeitungsartikeln und so weiter, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Also auf Parrot.fm gehen, Shownotes lesen, kommentieren. Ihr kennt das ja. Werden wir national, also gesamtschweizerisch? Da stehen Abstimmungen an am 17. Juni und die Piratenversammlung in Visperterminen hat da drei Parolen gefasst.
Zur Volksinitiative eigene 4 Wände dank Bausparen sagen wir nein. Warum, Michael?
Ja, das war eine Diskussion in Visperterminen. Es ging darum, welche Auswirkungen oder wie wirkt eigentlich diese Bausparinitiative? Und der Kerngedanke ist natürlich, den Leuten zu ermöglichen oder zu erleichtern, sich eigene 4 Wände, eigenes Häuschen oder eigene Wohnung leisten zu können. Und so soll eigentlich ja das Bausparen staatlich gefördert werden. Und das ist ja eigentlich, man könnte sagen, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Nur kommt da immer die Kritik auf, wer ist eigentlich Oder wer sind eigentlich diejenigen, die sich überhaupt einen Bausparen leisten können? Und das sind tendenziell natürlich eher besser verdienende Kreise. In den unteren Einkommensschichten ist man in der Regel gar nicht fähig, sich Bausparen überhaupt anzunähern. Da lebt man in solchen Verhältnissen, dass es nämlich nicht direkt möglich ist. Und dann hat Bausparen eben, oder die Erleichterung des Bausparens, so ein bisschen den Beigeschmack, dass es eine Subventionierung von Leuten ist, die sich das tendenziell sowieso schon leisten können. Und dann ist es natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das hat wirklich bei uns den Ausschlag gegeben. Wir wollen natürlich, dass der Markt frei ist, dass möglichst viele sich engagiert eigene vier Wände schaffen können. Aber das Ganze sollte unter Berücksichtigung einer gewissen Fairness und gleichen Chancen für alle sein. Und nicht einseitige Chancen für Leute, die es sowieso schon vermögen.
Aber wir haben doch erst kürzlich schon mal über das Bausparen abgestimmt. Warum jetzt schon wieder?
Ja, das sind zwei sehr ähnliche Initiativen. Ich bin nicht ganz sicher, wo die jeweils hergekommen sind. Wahrscheinlich hatten sie einfach eine unterschiedliche Geschichte. In der eine ist, glaube ich, die Basler, die haben ja sowas bereits, sowas Ähnliches. Die haben das forciert, bin aber nicht ganz sicher. Auf alle Fälle haben wir auch bei der ersten Initiative, die ja im Frühling bereits war, haben wir auch Nein gesagt. Und darum war das diesmal auch nur konsequent, dass wir wieder Nein sagen. Die zweite Volksinitiative für die Stärkung der Volksrechte in der Außenpolitik, Staatsverträges vors Volk, das ist die auch genannt AUNS-Initiative, hat die Piratenpartei Stimmfreigabe erteilt. Wie kommt's denn dazu?
Vor allem, können wir jetzt weiterhin nicht über ACTA abstimmen oder hätten wir das auch mit Annahme dieser Initiative nicht gekonnt?
Ja, das ist die Frage. Es geht ja darum, dass über wichtige Staatsverträge abgestimmt werden soll. Aber was das wichtig oder was das bedeutend sein soll, das ist natürlich dann irgendwie offen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen in der Zwickmühle. Und das hat auch zu der Stimmfreigabe geführt. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die direktdemokratischen Rechte stärken und dass die Leute über wichtige Sachen und Staatsverträge können sehr wichtig sein, abstimmen können. Andererseits, wenn man diese Vorlage ansieht, dann kann es dazu ausarten, dass über wirklich jeden Blödsinn, jeden Staatsvertrag Blödsinn abgestimmt werden muss. Also wenn eine Straße über ein Gebiet des anderen Landes gebaut werden muss, dann muss dazu ein Staatsvertrag her. Wenn irgendwelche internationalen Kleinigkeiten geregelt werden, ist das auch ein Staatsvertrag. Und dass wir darüber dann jedes Mal eine nationale Abstimmung machen müssen, ist dann auch wieder ein Blödsinn. Also irgendwie habe ich das wirklich das Gefühl, wir Piraten sind da ein bisschen in der Zwickmühle. Sicher, abstimmen ist klasse, aber über Kleinigkeiten, nur weil wir uns nicht eben einigen können, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, weil im Zweifelsfall können wir uns das eben nicht leisten, dann zu sagen, ja, das ist nicht wichtig. Ja, dann sind wir die Geschmierten.
Eben, also ich habe auch den Text jetzt gerade vor mir und da steht eigentlich überall in wichtigen Bereichen als Bedingung. Also multilaterale Rechtsvereinheitlichungen in wichtigen Bereichen, Verpflichtungen und zukünftige rechtssetzende Bestimmungen in wichtigen Bereichen.
Ja, aber klar, wenn es mich betrifft, ist es immer wichtig. Und das Geschrei möchte ich dann hören, wenn das Parlament dann etwas für nicht wichtig erklärt und dann plötzlich eine Interessengruppe sagt, nee, aber das ist doch wichtig. Und dann wird es dazu führen, dass das Parlament eben um dieses Geschrei zu verhindern, alles für irgendwie wichtig erklären wird. Und das ist irgendwo der Haken an der ganzen Angelegenheit. Man muss irgendwie klar machen, was das wichtig eigentlich bedeutet, weil sonst ist es ein Gummibegriff.
Es gibt da noch einen zusätzlichen Absatz, nee, es ist ein Punkt, und das ist eigentlich der einzige konkrete, und der sagt, dass alles fürs Volk muss, was 1 Milliarde Franken als einmalige Ausgabe überschreitet, oder wenn wiederkehrende Ausgaben von mehr als 100 Millionen Franken nach sich gezogen werden.
Okay, dann werden es in Zukunft 999 Millionen sein, sollte diese Initiative angenommen werden.
Ja, jedenfalls gibt es da die Punkte mit wichtigen Bereichen und eben der Punkt mit dem Geld. Und ich denke auch, irgendwie ist es doch fast wie heute, weil heute kann doch auch schon entschieden werden, dass etwas vors Volk kommt, oder nicht?
Natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, gegen Staatsverträge das Referendum zu ergreifen.
immer, ich habe gedacht, dass das nicht immer möglich ist, aber dass der National- oder auch Bundesrat immer entscheiden kann, dass ein Vertrag vors Volk kommt.
Okay, haben wir hier jemanden, einen Staatsrechtsexperten? Bitte melden.
Es ist keiner da, also ist die Frage im Raum. Wer sie beantworten kann, der möge auf Parrot FM die Shownotes aufmachen und uns als Kommentar ein Feedback geben. Wir freuen uns. Wollen wir noch über die Managed Care Vorlage reden?
Genau, und wir haben auch eine Parole gefasst zu dem Thema, das schon seit Wochen in den Medien herumgeistert, diese Managed Care Vorlage. Heißt offiziell Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung KVG, Managed Care Vorlage, und da haben wir die Nein-Parole beschlossen. Warum? Ganz einfach, wir haben es gerne frei. Das heißt freie Arztwahl, freie Wahl, freie Wahl, freie Ärzte für freie Bürger quasi.
Es gibt aber die Befürworter, die sagen, es wird gar nicht diese Freiheit genommen.
Das ist in der Tat so. Die Freiheit, die die einen meinen, ist die Freiheit, sich einen Arzt zu wählen. Die andere Freiheit ist, die Arzt zu jedem Zeitpunkt frei zu wählen. Das ist der große Unterschied eigentlich. Im einen Fall kann man jemanden wählen, aber man muss dann in dem Netzwerk bleiben oder dann den Arzt innerhalb dieses Netzwerks wechseln. Und im anderen Fall kann man einfach den Arzt zu jedem Zeitpunkt immer frei wählen. Das Argument ist, dass die Kosten gesenkt werden sollen. Inwieweit das der Fall ist, ist auch Streitpunkt. Da will ich gar nicht viel dazu sagen. Da gibt es viele Argumente dafür und dawider. Das ganze Managed Care, man hört es ja auch vom Namen, kommt ursprünglich aus den USA. Die Krankenkassen haben das dort eingeführt, um Kosten zu sparen. Und genau darum wollten sie das auch bei uns einführen.
Die USA ist ja auch nicht so bekannt dafür, dass die da ein gutes Gesundheitssystem haben, so gesehen.
Ja, und sie sind das einzige Volk auf der Welt, das ein teureres Krankenversicherungssystem haben als wir.
Aber etwas verstehe ich nicht. Es gibt ja die Managed Care Modelle bei den Krankenkassen.
Genau.
Wo ist der Unterschied zwischen dem Managed Care Modell, das ich bei meiner Krankenkasse habe, und jetzt dieser Managed Care Vorlage? Ich verstehe das nicht ganz. Also wenn ich schon Managed Care habe.
Der Unterschied ist, dass es in Zukunft auch rechtlich privilegiert sein wird. In Zukunft wird es so sein, wenn das angenommen werden würde, wonach es im Moment nicht so wirklich aussieht, dann wäre es so, dass diejenigen, die sich gegen ein Managed Care Modell entscheiden, müssten mehr Selbstbehalt bezahlen. Die minimale Franchise wäre höher und auch der Selbstbehalt wäre anstatt 10%, glaube ich, 15%.
Also nichts anderes, als man versucht, den Wettbewerb zugunsten von Managed Care ein wenig zurechtzurücken.
Genau, der Wettbewerb funktioniert ja bereits. Die meisten Managed Care Modelle sind in den Prämien günstiger als die freie Arztwahl. Also wenn man bei Comparis oder sonst einer Vergleichsseite seine Daten eingibt, dann sind ja zuvorderst meistens irgendwelche integrierten Modelle günstiger als diejenigen mit freier Arztwahl. Man will eigentlich einfach den Anreiz zum Wechseln noch erhöhen.
Wie viel würde man denn grundsätzlich im Jahr sparen, wenn man das annehmen würde?
Wenn man gesund ist, gar nichts, weil die Franchise und der Selbstbehalt würden natürlich nur für Leute ein Problem sein, die Leistungen auch beanspruchen. Also für gesunde Menschen würde sich gar kein Unterschied am Anfang erkennen lassen.
Und grundsätzlich für das System, rechnet man damit viel Ersparnissen oder würde das gar nicht so viel bringen, wie behauptet wird?
Das ist eben sehr umstritten, wie viel das ausmacht.
Haben wir zufällig einen Gesundheitsökonomen hier in der Runde?
Ich habe das Gefühl, im Internet ist bestimmt so jemand.
Ja, hinterlasst doch bitte einen Kommentar auf unserer Webseite, wenn ihr denkt, dass ihr da Bescheid wisst.
Und ihr wisst ja, unsere Webseite ist erreichbar über parrot.fm. Unser Podcast heißt so, wie unsere Webseite heißt.
Heute machen wir viel Werbung für unsere Webseite.
Julian Assange, der braucht auch was. Was braucht der?
Ein Wunder.
Einen guten Anwalt. Einen schwedischen, meine ich jetzt.
Ja, der sieht ja alles so aus, als ob er jetzt definitiv nach Schweden ausgeliefert wird.
War da nicht noch eine Ausweichmöglichkeit, die ihm das Gericht eröffnet hat?
Stimmt, es war, glaube ich, gütig und hat ihm erlaubt, eine Frist zu nutzen. Und diese Frist war, was war das, 2 Wochen?
2 Wochen, aber ich weiß nicht, bei welchem Gericht er sich jetzt beschweren darf. Aber er darf sich jetzt wieder bei einem anderen Gericht beschweren.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat eben das oberste Gericht irgendeinen Vertragstext genommen als Referenz, der in der ursprünglichen Verhandlung nicht Thema war. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass sich eben Assange nochmal an dieses Gericht begibt und diesen Text nochmal zur Diskussion stellt. Aber ob das tatsächlich dann irgendwas ändert, daran ist stark zu zweifeln.
Ist das nicht auch eine Menschenrechtsgeschichte?
Natürlich, er kann nach Straßburg damit.
Also vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Aber das hat keine aufschiebende Wirkung. Also nur wenn man dahin geht, wird er trotzdem dieser Zeit nach Schweden ausgeliefert. Und dann nützt ihm natürlich der Gang nach Straßburg denkbar wenig.
Also gehen wir jetzt mal davon aus, er wird nach Schweden ausgeliefert. Was passiert mit ihm?
Ja, dann wird er vor ein ordentliches Verfahren gestellt und dann wird dann geklärt, ob die Anklage eigentlich überhaupt ausreicht. Die Frage ist da ja überhaupt, wie viel belastendes Material gibt's da?
Das Problem ist ja noch zusätzlich, also eigentlich ist es ja noch gar kein Verfahren, sondern erst eine Untersuchung. Also er wird nicht direkt vor ein Gericht gestellt, sondern erst die Befragung, die Untersuchung, ob da überhaupt etwas ist, wird dann erst begonnen haben. Das war auch ein wichtiger Punkt, warum er überhaupt ausgeliefert bzw. nicht ausgeliefert werden konnte, weil im britischen Recht kann man nur ausgeliefert werden, wenn man gerichtlich belangt werden soll. Aber Assange wird ja vom Staatsanwalt belangt. Und da haben die Briten eben gesagt, ja, entsprechend irgendeinem europäischen internationalen Vertrag betrachten wir diesen Staatsanwalt als richterliche Instanz. Und das ist eben dann deren Erklärung, warum sie es eben zu dieser Voruntersuchung in Schweden ja kommen lassen, aus britischer Perspektive.
Es gibt ja da so einen Auslieferungsvertrag zwischen den EU-Staaten, der ja schon oft in Kritik war, weil der die Klagenregel, also zum Beispiel bei Vergewaltigung muss man ausliefern, aber es gibt Länder, die schauen zum Beispiel Vergewaltigung oder andere Delikte anders an als andere Länder. Also in Schweden, das ist ja jetzt der Fall, kann man ja wegen Vergewaltigung verurteilt werden, wenn man Sex ohne Kondom hat. Und das ist in anderen Ländern ja nicht unbedingt eine Vergewaltigung.
Ja, das ist sicher ein Problem, aber ich weiß nicht, wie wichtig der materielle Grund für die Auslieferung ist. Also konkret über den Inhalt vor dem britischen Gericht diskutiert oder verhandelt wurde. Ich glaube, da müssten wir dir fragen, haben wir einen Juristen in der Runde? Nee, Scherz beiseite. Ich glaube, es ist wirklich interessant jetzt viel eher, welche Perspektiven sind für Julian Assange jetzt ausschlaggebend. Also stellen wir uns vor, er wird nach Schweden ausgeliefert, die Untersuchung wird dort eingeleitet. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf WikiLeaks? Denkt ihr, dass er in die USA ausgeliefert wird? Kommt er nach Guantanamo? Ja, was wird passieren?
Also ich glaube nicht, dass Schweden Assange in die USA ausliefert. Das wäre doch sehr abstrakt und ziemlich unwahrscheinlich. Es gibt ja immer noch diese WikiLeaks Insurance-Datei. Ich habe hier auch eine Kopie, 64 GB groß. Eigentlich würde mich mal interessieren, was da drin ist. Also mit ein bisschen Glück, je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, kriegen wir vielleicht den Schlüssel irgendwann.
Ist jemand mit einem Quantencomputer in der Runde?
Leider nicht. Zumindest keinen, der solche Schlüssel knackt.
Also wir sind immer noch bei der zweiten Frage, und zwar hatte das Auswirkungen auf WikiLeaks. Und ich bin der Meinung, keine großen, weil da so viele Leute dabei sind. Ich glaube, das ging auch eine Zeit lang ohne Julian.
Wobei ich ja jetzt das wunderbare Buch von Daniel Domscheit-Berg über WikiLeaks gerade gelesen habe. Und in seinem ersten Kapitel beschreibt er schon mal, dass es gar nicht so viele Leute dahinter sind. Und dass es da ziemlich viele gespaltene Persönlichkeiten gibt, welche sehr viele verschiedene Personen spielen, fand ich sehr spannend und würde mich interessieren, ob WikiLeaks immer noch so agiert.
Aber zum Glück ist ja WikiLeaks nicht die einzige Whistleblowing-Plattform und das ist ja das einzig Wichtige, dass es viele Whistleblowing-Plattformen gibt.
Genau, WikiLeaks ist zwar die bekannteste, aber es gibt ja in der Zwischenzeit einige sehr gute Kopien, also in Russland RuLeaks, was gibt's noch? Natürlich der Klassiker Kryptom.
Ich finde es auch sehr spannend, dass der Beobachter nach dieser WikiLeaks-Sache selber eine Art Whistleblowing-Plattform aufgebaut hat, sichermelden.ch. Und das funktioniert zwar nicht so ganz wie WikiLeaks, es wird dann einfach redaktionell aufgearbeitet, wenn was Interessantes kommt. Aber immerhin gibt es auch da eine Plattform, wo man was hochladen kann. Und es gibt dann auch eine Anleitung, wie das auch wirklich sicher geht.
Also auch Schweizer Leaker haben eine Plattform.
Auf jeden Fall, es ist auch sehr wichtig, dass da was geht. Ich denke, wir sind jetzt am Ende.
Ja, gibt's sonst noch irgendwelche Themen, die wir vielleicht vergessen haben?
Schaut nicht so aus, aber wir sind natürlich immer froh, wenn wir auch Themen geliefert bekommen. Also wenn jemand eine Idee hat, unbedingt melden, zum Beispiel als Kommentar auf unserem Blog.
Oder ihr dürft uns auch Dinge leaken.
Ja, oder leaken, das ist ein gutes Sprichwort. Leute, leakt uns Informationen.
Per Blog, per Mail, per Brieftaube, per Telefon.
Dschungeltrommel ist auch in Ordnung.
Genau, also nach dem Jingle hört ihr nochmal alle Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Bis dahin müssen wir uns jetzt aber noch verabschieden. Wir tun es natürlich gerne. Ich sage tschüss zusammen.
Tschüss.
Adieu miteinander.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spass gemacht wie uns. Ihr findet weitere Informationen zu dem Thema in unseren Shownotes auf dem Blog. Wir würden uns riesig freuen über euren Kommentar direkt auf unserem Blog via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch, auf iTunes, via Twitter, auf Google+, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was euch sonst alles einfällt. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst auf Parrot FM.
News.
Und der will auch noch seinen Senf dazugeben.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.
Parrot FM.